BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Seit letztem Jahr ist Sir Simon Rattle Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, kurz BRSO. Und zu seinem Einstand ist ein wunderbares Projekt entstanden, ein Mitmachprojekt. Und das heißt Symphonischer Chorgast. Und da sind im Frühsommer 2023 aus über 100 Bewerbungen 4 Blaskapellen, Blasmusikensembles ausgewählt worden, die jetzt dann am 7. Juli zusammen mit dem BRSO und Sir Simon Rattle im Showpalast in München ein Konzert geben. Vorausgegangen ist dem jetzt über ein Jahr hinweg oder sind Besuche von Simon Rattle und dem Komponisten Lorenz Dangl, der speziell für diese Besetzung ein Werk komponiert hat. Das Projekt ist übrigens eine Kooperation des BRSO mit dem Bayerischen Blasmusikverband. Und eine der bayerischen Blaskapellen, die sich beworben hat, ist die Blaskapelle Möckenlohe. Sie hat es unter diese 4 Auserwählten geschafft. Und der Dirigent ist heute bei uns zu Gast, Dominik Haller. Grüß dich Gott und herzlich willkommen.
Servus Johannes und danke für die Einladung.
Gerne. Dominik, als erstes, was war das für ein Moment, als ihr erfahren habt, ihr seid dabei, mit einem weltberühmten Dirigenten und einem Weltklasseorchester zu musizieren?
Ja, das war fast ein bisschen ein skurriler Moment, weil ich vormittags in der Schule war, das war Donnerstag, und habe einen unbekannten Anruf auf dem Handy gehabt und dann eine SMS nachgeschickt. Ich möge doch bitte zurückrufen, wir sind da auserwählt. Und das war deswegen skurril, in dem ganzen Alltagstrubel dann so eine doch besondere Nachricht.
Besondere Nachricht für eine besondere Situation, was das alles wird. Wie dieses ganze Jahr verlaufen ist, wie es überhaupt dazu gekommen ist, das erfahren wir im Laufe der Sendung. Aber jetzt hören wir erst einmal rein, wie die Blaskapelle Möckenlohe so tut. Blaskapelle Möckenlohe. Und ihr Dirigent, der Dominik Harrer, ist heute bei uns zu Gast. Dominik, du bist ein musischer Mensch, du bist ein Erzmusikant, du bist Musiklehrer am Gymnasium. Musik ist dein Leben, kann man so sagen. Aber du hast noch viele andere Interessen. Du warst schon kabarettistisch unterwegs, du beschäftigst dich mit regionaler Musikgeschichte. Du bist ehrenamtlich auch Kreisheimatpfleger, du bist nebenamtlicher Kirchenmusiker. Da musst du ein bisschen was erzählen, wie das alles zustande kam und wie man das auch alles unter einen Hut bringt. Du bist im Landkreis Eichstätt aufgewachsen, genauer in Möckenlohe. Jetzt kennen nicht alle unbedingt gleich Möckenlohe. Das gehört zu Adelschlag, was jetzt auch wieder nicht alle gleich kennen. Man verzeihe mir das, ich habe nachschauen müssen. Sag's uns doch auch noch ein bisschen aus deiner Sicht.
Ja, wir sagen eigentlich ganz zentral in Bayern. Der geografische Mittelpunkt vom Bundesland Bayern, der liegt bei Kipfenberg und das ist im Landkreis Eichstätt. Das ist von uns vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten entfernt. Möckenlohe im Landkreis Eichstätt. Du hast richtig gesagt, wir gehören zur Gemeinde Adelschlag, aber ganz wichtig, Möckenlohe hat einen Pfarrer.
Und es gibt auch einen Musiktitel, den du mit deiner Frau singst, wenn ich das richtig weiß. Und da kommt dann der Dialektname vor. Wie heißt es denn da?
Ja, also Möckenlohe steht am Ortstafel, aber wir sagen Meckerlau. Und mit dem Hau-Hau merkt man schon ein bisschen, wir sind zwar vom Regierungsbezirk nördliches Oberbayern, haben bis zur Gebietsreform 72 zum Regierungsbezirk Mittelfranken gehört, aber sprachlich sind wir eigentlich nordbayerisch und nordbayerisch wird in der Oberpfalz gesprochen.
Und der Name Möckenlohe selber, kannst du erklären, wo der herkommt?
Ja, die erste urkundliche Erwähnung war 908, aber wahrscheinlich ist der Ort schon deutlich älter. Es gibt sogar römische Ausgrabungen bei uns und eine römische Villa, die wieder aufgebaut wurde. Und irgendwo in dieser Zeit zwischen den Römern und dieser ersten urkundlichen Erwähnung 908 hat es wahrscheinlich einen Ortsadeligen mit dem Namen Mechin gegeben. Und Loh oder Lohe, das weist ja immer auf eine, ich glaube sogar Brandrodung im Wald hin, wo eine freie Fläche geschaffen wurde für eine Siedlung.
Also ihr seid ein Dorf mit an die 500 Einwohner, sowas?
Ja, mittlerweile schon ein bisschen mehr, um die 700 eher.
Aha. Aber das ist das Dorf deiner Kindheit, da sind deine Wurzeln, da bist du aufgewachsen. Aber in Schulgänger bist du in Eichstätt.
Die Grundschulzeit war zunächst bei uns auf den Dörfern. Als wir angefangen haben, da hat es sogar noch die verteilten Grundschulen gegeben auf die verschiedenen Ortsteile. Und nach der Grundschulzeit war ich am Caprilli-Gymnasium in Eichstätt. Das ist das musische Gymnasium, wo ich auch jetzt wieder als Lehrer sein darf.
Mhm. Wo ist die Liebe zur Musik grundgelegt worden? Oder wo kommt das her? Aus dem Elternhaus oder in der Schule? Ein guter Musiklehrer?
Ja, wahrscheinlich alles ein bisschen. Ich oder wir, ich habe noch einen Bruder, mein Bruder Benedikt, er ist auch sehr musikalisch, aber leider nach Amerika ausgewandert. Wir kommen jetzt nicht aus einem direkten, typischen Musikantenhaushalt. Unsere Eltern haben zwar so ein bisschen Musik, zum Beispiel Flöte in der Grundschule oder ein bisschen Gitarre gelernt, aber die waren jetzt so nicht aktiv als Musikanten. Allerdings haben wir in der Grundschulzeit, in der ersten, zweiten Klasse, sehr prägende Lehrerin gehabt, nicht eine Musiklehrerin, eigentlich die normale Grundschullehrerin, die Ehefrau von dem Komponisten Günther Thiem. Und die hat uns schon eine große Affinität für Musik mitgegeben. Und wir haben zum Beispiel in der zweiten Klasse alle 15 Kinder Blockflöte gelernt damals. Also vor 35 Jahren war das vielleicht schon sowas, was wir heute als Bläserklasse kennen, das Klassenmusizieren-Modell, bloß halt mit Blockflöte.
Aha. Dann ist es weitergegangen eben mit dem Gabrieli-Gymnasium. Und da bist du zu deinem Hauptinstrument gekommen dann. War das da schon zum Klavier?
Das war sogar schon in der Grundschulzeit. Auf Empfehlung hin von meiner damaligen Lehrerin Frau Thiem, die da mit meinen Eltern auch gesprochen hat und gemeint hat, das wäre doch was für den Burm, wenn der nicht bloß bei der Flöte bleibt, sondern Klavier lernt. Und am Gymnasium habe ich dann noch mit meinem bläserischen Anteil sozusagen angefangen und habe Waldhorn gelernt.
Und dann ist es nach dem musischen Gymnasium ist es an die Musikhochschule nach München gegangen.
Genau, es hat nur kurze Zwischenstationen gegeben. Damals hat es ja noch die Wehrpflicht gegeben. Ich habe mich damals für das Luftwaffenmusikkorps 1 in München-Neubiberg beworben und war da 8 Monate abzüglich die Grundausbildungszeit mit meinem Waldhorn.
Mit dem Waldhorn. Und dann ist es aber mit Klavier Hauptfach und Waldhorn Nebenfach an die Musikhochschule gegangen und du hast dich für den Musiklehrerberuf fürs Gymnasium entschieden. Oder war das da noch nicht klar?
Nein, das war sogar für mich schon in der Schulzeit klar, dass ich das machen möchte. Schulmusik studieren für Gymnasium. In der damaligen Zeit war es so, dass man als Nicht-Streicher noch ein Streichinstrument 4 Semester lang während des Studiums belegen musste. Und das habe ich gewusst und deswegen habe ich dann als eingefleischter Blechbläser in meiner Gymnasialzeit schon 2-3 Jahre Wahlfach Bratsche belegt, damit ich gerüstet bin.
Jetzt fällt mir natürlich kein Bratscher-Witz ein, aber dann beendet man das Studium und dann wirst du als Lehrer erst einmal umeinander geschickt in Bayern.
Man geht ins Referendariat, genau. Bis heute ist das unverändert so, das System. Da war ich in Ringsburg und einmal eine kurze Zwischenstation in Schrobenhausen und wieder zurück in Ringsburg. Und nach dem Referendariat habe ich erstmal in Pullach angefangen, 1,5 Jahre lang. Und dann hat es ergeben, dass ich zurück an meine, ich sage jetzt mal so, Heimatschule, ans Gabriele-Gymnasium nach Eichstätt gekommen bin.
Und darfst heute dort wirken. Was da alles für Aktivitäten entstanden sind, das erfahren wir nachher noch. Jetzt könnt ihr mir vorstellen, ich habe es jetzt nicht parat, ich habe es schon nachgelesen, deine Frau, die Ingrid, hast du im Studium kennengelernt, weil die ist ja auch Musiklehrerin?
Genau, ja, hat für Realschule Musik und Deutsch studiert.
Ihr macht seit vielen Jahren ein hübsches Duo, da möchte ich jetzt gleich mal reinhören, und das nennt sich Rußkuchlmusi. Warum das Rußkuchl heißt, das erfahren wir später noch. Das hat nämlich mit einer ganz speziellen Bauform bei euch zu tun, auch um die du dich kümmerst, beziehungsweise mit der du eine ganz spezielle Verbindung hast. Also, Rußkuchlmusi, der Dominik und die Ingrid Harrer. Der Dirigent der Blaskapelle Möckenlohe, der Dominik Harrer, ist bei uns zu Gast. Und du hast vorher, haben wir die gehört, mit deiner Frau, und ihr habt drei Kinder. Da gibt es ja auch Geschwister-Musi sozusagen.
Ja, gutes Stichwort, genau. Mittlerweile sind wir zu zweit als Rußkuchlmusi gar nicht mehr so unterwegs, sondern als Familienmusik mit den drei Kindern, singenderweise, und bei insgesamt 5 Familienmitgliedern, da gibt es auch eine Tanzelmusi her.
Aha. Mhm.
Insofern ganz flexibel von der Bandbreite und von den Klangfarben.
Auf die Familie kommen wir nachher noch ein bisschen. Ich habe vorhin angekündigt, wir reden ein bisschen über deine schulischen Aktivitäten. Was tut der Musiklehrer alles? Sein Musikunterricht, das ist mal klar, aber dann gibt es ja verschiedenste Ensembles, Orchesterleitung, Chor. Wie bist du da unterwegs?
Ja, mein Tätigkeitsfeld ist schon ganz breit eigentlich an der Schule. Wir sind ein musisches Gymnasium. Das Gabriele-Gymnasium ist in den 50er Jahren hervorgegangen aus einer Lehrerbildungsanstalt, und dadurch ist der musische Anknüpfungspunkt automatisch gegeben, weil früher die Lehrer alle Orgel oder Streichinstrument gelernt haben. Und so ist auch bis heute so bei uns, dass alle musischen Schüler ein Instrument lernen, von der 5. bis zur 11. Jahrgangsstufe. Mhm. Insofern gebe ich nicht nur Klassenunterricht, sondern auch Instrumentalunterricht, vornehmlich für Bläser momentan. Und die Ensembleleitung, wie du schon gesagt hast, ist ein wichtiger Aspekt bei uns. Wir haben Chöre, Orchester, eine Big Band gibt es auch und 2 Blasorchester. Mhm. Das rotiert immer wieder in der Leitung. Ich war schon als Chorleiter, als Orchesterleiter tätig, und momentan habe ich das Symphonische Blasorchester der Großen, also von der 9. bis zur noch 12. und bald 13. Jahrgangsstufe. Und das macht mir wirklich viel Spaß. Mhm. Wir haben Gott sei Dank diese leidige Corona-Zeit sehr gut überstanden, und bei uns war es das Gegenteil. Die Ensembles sind regelrecht explodiert.
Mhm. Was mag der Grund sein?
So ganz
Weil sie so einen guten Lehrer haben wie die?
So ganz können wir es uns gar nicht erklären. Wir freuen uns einfach darüber, dass bei einer Schülerzahl von gut 600 ungefähr 260 in einem Ensemble aktiv sind. Also wir nähern uns der Zahl, dass jeder zweite Schüler über das Normale hinaus noch im Chor, im Orchester oder im Blasorchester singt und spielt.
Mhm. Ich habe gelesen, du betreust an eurer Schule auch einen traditionsreichen Leichte-Muse-Abend. Was darf man sich darunter verstehen?
Ja, wir haben ein großes Weihnachtskonzert, ein großes Sommerkonzert, vor allem für die großen Ensembles. Und dazwischen ist dann nicht so viel möglich. Entweder für kleinere Dinge oder auch für Musik, die jetzt in diesen Konzerten nicht so den Platz finden kann. Und deswegen gibt es schon seit Jahrzehnten den Leichte-Muse-Abend, wo man ganz viele Facetten nicht nur musikalisch, sondern eben musisch unterbringt. Also da hat dann auch mal Tanz oder Theater, ein Sketch am Platz. Und das findet immer in der Faschingswoche statt und hat von daher natürlich schon oft einen eher lustigen Charakter.
Ja, ich wollte gerade sagen, die sind natürlich gut platziert, um viele, viele Möglichkeiten da hineinzupacken. Ich habe von dir den Satz gelesen, wenn ich das kurz zitieren darf: Nicht nur in meinem Musikunterricht ist Volksmusik an passender Stelle Gegenstand. Auch mit den unterschiedlichsten Ensembles mache ich immer wieder Volksmusik. Dabei möchte ich vor allem zeigen, dass Volksmusik gleichberechtigt ist neben allen anderen Musikrichtungen. Ich muss gestehen, selber als Volksmusikant und der hier auf dieser Welle und überhaupt sein Leben lang auch mit Volksmusik zu tun gehabt hat und das heiß und innig liebt, ist mir dieser Satz natürlich, das war ja Balsam.
Ja, das ist wirklich für mich wichtiger Aspekt, weil egal in welchen Bereichen des Lebens, sollte man eigentlich darauf achten, dass es nicht um Ausgrenzung geht. Oder dass eins das Bessere und das andere das Schlechtere ist. Das wäre für mich der falsche Ansatz. Und wenn ich in meine Kindheit zurückgehe, dann bin ich musikalisch sozialisiert worden mit dem ganz alten Bayern 1 der 80er und 90er Jahre. Und da war das eigentlich so. Da war ganz vieles nebeneinander gestanden.
Ja, klar.
In einem Programm. Mhm. Und das finde ich eigentlich aus pädagogischer Sicht gar nicht so schlechten Ansatz. Mhm. Und das versuche ich jetzt meine Schüler auch so weiterzugeben oder das eine irgendwie vorzumachen, vorzuleben. Und ich habe jetzt schon das Gefühl, dass man es einigermaßen gelingt. Wir spielen jetzt mit dem Blasorchester zum Beispiel im Sommerkonzert ein Medley mit James Bond Filmmelodien. Mhm. Und als zweites Stück haben sogar die Schüler selber gewünscht, können wir nicht einen Florentinermarsch spielen. Mhm. Das ist zwar jetzt nicht direkt traditionelle Volksmusik, aber traditionelle symphonische Blasmusik, ja, also, Marschmusik. Ja. Und wenn das sogar noch aus Schülermund von selber kommt, freut mich sowas natürlich. Dann haben wir es im Konzert direkt nebeneinander stehen.
Alles richtig gemacht, kann man sagen dann. Weil wir gerade über Volksmusik an Schulen oder an der Schule oder diese Musikart an der Schule reden, es gibt eine Landesarbeitsgemeinschaft Volksmusik an Schulen in Bayern, LAG Volksmusik an Schulen in Bayern. Da bist du Mitarbeiter bzw. sogar Vorsitzender. Es ist jetzt keine ganz große Organisation, aber dennoch eine wichtige Organisation. Was finden da alles für Aktivitäten statt?
Ja, es gibt verschiedene Landesarbeitsgemeinschaften, gerade im musischen Bereich, für Chor, für Orchester, für Rock, Pop, Jazz und eben auch für Volksmusik. Und wir versuchen, Fortbildungen zu machen von Lehrern für Lehrer. Das können kleine Nachmittagsfortbildungen sein, aber das kann auch mal was sein, was über 2 oder vielleicht sogar 3 Tage sich erstreckt. Und da sind alle Dinge dabei, entweder Sachen, die man im Unterricht verwenden kann oder neue Literatur für einen Chor oder für ein Ensemble. Es ist schon eine spannende Sache manchmal, weil wir einen Bereich abdecken, gerade für mich auch, der ich vom Gymnasium komme, weil wir einen Bereich abdecken sollen, der eigentlich von der ersten Klasse, also von den kleinen Kindern bis rauf in die Oberstufe reichen kann. Und das ist durchaus unterschiedlich, die Ansätze. Bei den Grundschulkindern, da geht es eher mal um ein Bewegungslied und um solche Dinge. Da kann man sich jetzt keine Gedanken machen über irgendwelche Unterschiede in Volksmusikrichtungen oder was ist Tradimix. Aber das sind dann Dinge, die haben vielleicht in der Oberstufe ihren Platz.
Mir ist aufgefallen, oder ich habe halt nachgelesen, ich wusste es nicht, ich kenne die Angela Hofgärtner, vom Gempfinger Viergesang und von der Hofmark Musik, die ist auch in dieser Landesarbeitsgemeinschaft mit dabei.
Genau, zusammen mit der Camilla Schneider noch.
Bei uns zu Gast heute Dominik Harrer, der Leiter der Blaskapelle Möckenlohe und Musiklehrer am Gabrieli-Gymnasium, einem musischen Gymnasium in Eichstätt. Dominik, ich habe es vorhin schon angesprochen, du bist vielfältig unterwegs. Musikkabarettist gehört auch nur zu deinen Facetten. Du versuchst Volksmusik und viele Musikrichtungen unter einen Hut zu bringen. Und du bringst auch unter einen Hut viele Formationen. Also fangen wir mal an mit der Familienmusik. Da kriegen wir nachher ein Hörbeispiel. Die Rußkuchelmusik haben wir vorhin schon gehört. Blaskapelle Möckenlohe kommt in der nächsten Stunde dann nur ausgiebig dran, wenn es um den symphonischen Chorgast geht. Zusammen mit unserem BRSO. Aber dann schaue ich auf weitere Formationen von dir. Dudelmädel, Meckerlower, Blechmusik, euer, wie es im Dialekt heißt, dann Möckenloher Turmbläser. Und weil wir gerade was Böhmisches gehört haben, oder eine Böhmerwaldmusik vom Otto Ebner mit dem Jarni-Walzer, die Kapelle Rabenstein, das ist der Gründung von dir.
Ja.
Oder nicht?
Das stimmt. Rabenstein ist kein geografischer Name bei uns in der Region, sondern ein Familienname gewesen.
Also ich hätte jetzt es geht über Burg Rabenstein im Oberfränkischen, glaube ich, bei Reuth irgendwo.
Ein bisschen weiter weg von uns, ja.
Ja, ja.
Na, es geht um den Albin Rabenstein, so hat er geheißen, ein böhmischer Musikant, der in Böhmisch-Wiesenthal im Erzgebirge mit seiner Familie gelebt hat bis 1946. Das ist direkt an der sächsischen Grenze. Oberwiesenthal kennt man vielleicht eher als Luftkurort und Skifahren und so weiter. Mhm. Und im Sommer 1946 musste die Familie Rabenstein, wie ganz viele Menschen in Böhmen ihre Heimat unfreiwillig verlassen und hat in Möckenlohe letztendlich bei Eichstätt eine neue Heimat gefunden. Und der Albin Rabenstein war daheim im Böhmisch-Wiesental Musikant und zeitweise auch Kapellmeister und hat dann ein bisschen was von seinen Noten mitnehmen können in diesen Vertreibungswirren. Angeblich ist ein ganzer Schrank da dort geblieben. Das ist wahrscheinlich einfach verloren. Aber dieser Karton mit wenigen böhmischen Blasmusikstücken, der ist über einige Umwege und über sehr viele Jahrzehnte Verzögerung zu uns gekommen. Mhm. Zunächst ist der Albin Rabenstein 1985 verstorben und es hat zu dem Zeitpunkt noch keine Blasmusik in Möckenlohe gegeben.
Du warst da erst 5 oder sowas.
Genau, ja. Da waren wir noch zu klein. Die Blaskapelle ist ein paar Jahre später gegründet worden, 89, und in den 90er Jahren, als wir dann als damals junge Musikanten so ein bisschen älter geworden sind, hat mich sowieso schon immer alles, was mit musikalischen Handschriften, mit Überlieferungen zu tun hat, interessiert. Und der Name Rabenstein war halt irgendwie noch geläufig im Dorf. Das ist halt verzeiht worden, der Rabenstein, der hat Bombardon gespielt und war Musikant und ein Flüchtling, so hat man das damals halt gesagt. Da hat man nicht unterschieden, ob jemand gewaltsam oder freiwillig seine Heimat verlassen hat. Und dann bin ich da auf die Suche gegangen mit 15, 16 Jahren und habe mich mal durchgefragt und bin dann tatsächlich auf diesen Karton mit alten Noten gestoßen. Und dann haben wir angefangen, im Sommer 96 das mal auszuprobieren.
In diesem doch, sag ich mal, pubertären Burschenalter hast du diese sammlerische oder regionalmusikgeschichtliche Tätigkeit schon und das Interesse entwickelt.
Ja, das stimmt. Das hat mich immer schon interessiert. Alles, was so alt ist und aus Vergangenheit ist und wie man das rüberbringen kann in die Jetztzeit und vielleicht wieder verwenden oder hernehmen. Mhm. Ich sage das bewusst allgemein, weil das gilt für alles, nicht bloß für die Musik. Mhm. Und wir waren aber da damals alle gleichaltrig, wie du sagst, in dem pubertären Alter, hat aber trotzdem funktioniert. Und ein paar Hürden haben wir auch gehabt, weil wir haben gar keine Ästlerinette gehabt zu dem Zeitpunkt. Und dann waren da Ästrompeten dabei, das haben wir auch nicht gehabt. Dann haben wir das alles ein wenig umgeschrieben, dass wir es überhaupt mit unseren Instrumente spielen haben können. Und da war aber schnell klar, dass das interessante und schöne Stücke sind. Und letztendlich ist aus dem Ausprobieren dann eine eigene Unterformation von der Blaskapelle Möckenlohe entstanden, die dann auf diesen Notennachlass Bezug nimmt mit dem Namen Kapelle Rabenstein.
Jetzt hast du ein Musikbeispiel mitgebracht. Es gibt sozusagen nochmal eine Unterformation aus der Kapelle Rabenstein, die ja ganz besondere Musizierart hat.
Ja, das kann man so erklären. Es hat in Böhmen wahrscheinlich so eine Art Standardbesetzung für die Tanzböden gegeben. Das waren 8 Stimmen, eine S, eine B-Klarinette, ein Flügelhorn, ein Tenorhorn. Also 4 Instrumente Melodie und dann 3 Instrumente Nachschlag, eine B-Trompete und 2 S-Trompeten und eine Tuba dazu. Und das ist aber eine Besetzung, die jetzt für uns heute nicht mehr geläufig ist. Drum habe ich diese Sachen irgendwann alle übertragen in ein gängiges Besetzungsmuster. Und für einen bestimmten Anlass mal mit dem Studio BA Franken haben wir aber in dieser Originalbesetzung vor einigen Jahren einmal die Stücke gespielt. Und da hören wir jetzt ein Beispiel. 8 Musikanten plus Schlagzeug, wie sich Blasmusik in Böhmen wahrscheinlich vor 100 Jahren angehört hat.
Die Kapelle Rabenstein, Möckenlohe war das. Dominik Harrer, du bist vielfältig unterwegs in vielen Besetzungen. Das waren jetzt gerade 2 Besetzungen. Dann gibt es natürlich die große Blaskapelle Möckenlohe, über die wir ja wirklich noch ausführlich reden. Aber jetzt bleiben wir noch kurz bei deiner Familie. Auch da wird ausgiebig musiziert. Wie du heute nach München gefahren bist, hast du deinen Sohn sogar schon bei der Musikhochschule abgeliefert für ein, nennen wir es mal grob, Aufnahmeprüfung, irgendwas in der Richtung. Ganz spannend, musst du mal erzählen, was nach der Sendung rausgekommen ist beim Sohnemann. Es gibt aber auch nur zwei Töchter, die Antonia und die Veronika. Und mit deiner musikalischen Frau, die ja, wie wir gehört haben, auch Musiklehrerin ist, in Neuburg an der Donau, bin ich richtig?
Genau.
Wie sind die Kinder zur Musik gekommen? Weil sie das den Eltern abschauen? Es gibt ja auch dann manchmal den gegenteiligen Effekt, dass man gerade das nicht machen will, weil das entweder uncool oder Volksmusik schon gleich gar nicht vielleicht. Aber da bist du natürlich ein guter Vermittler. Wir haben es ja vorhin von deinem schönen Satz gehört, dass Volksmusik gleichberechtigt ist neben allen anderen Musikrichtungen und sich nichts ausschließt, sondern alles befruchten kann sozusagen. Und bei den Kindern hat es gefruchtet.
Ja, Gott sei Dank. Ich bin da sehr dankbar, wie du sagst. Das ist nicht selbstverständlich und es ist auch nicht selbstverständlich, dass die Kinder immer das weitermachen. Das gilt ja nicht nur für die Musik, das gilt ja auch für viele andere Bereiche, dass die Kinder das weitermachen, was die Eltern machen. Drum freue ich mich einfach darüber, dass das von selber vor ihnen so kommt. Ja. Mhm. Und einen ganz wichtigen Stellenwert hat im Leben. Und es ist tatsächlich so, wie du sagst, auch für die Kinder ist das eine ganz große Bandbreite. Also die Mädels haben zum Beispiel eine große Affinität für so diverse A Cappella-Formationen, wie zum Beispiel Gute Bekannte oder Alte Bekannte, so heißen sie jetzt. Mhm. Klassische Musik spielt eine Rolle, aber Volksmusik auch wieder genauso. Und das ist schön, wenn man das die Kinder so mitgeben kann und wenn sie es annehmen. Mhm.
Will ich nochmal kurz auf deine schulische Aktivität als Musiklehrer am Gymnasium Bezug nehmen. Im Lehrplan ist die Volksmusik natürlich nicht drin, aber das kann dir wurscht sein, weil du sie so vermittelst. Oder wie?
Nein, das stimmt so nicht ganz. Also im neuen Lehrplan fürs neue G9 steht ausdrücklich drin in der 5. Jahrgangsstufe, dass man in diese Richtung singen und musizieren und auch tanzen soll. Es steht in der 6. Klasse ein musiktheoretisches Thema Taktwechsel drin, da bietet natürlich der Zwiefache an in Bayern. Oder auch später in der Oberstufe gibt es das Kapitel Musik und Tradition. Da ist ganz wichtig, weil es gibt ja oft klassische Kompositionen, die aus der Volksmusik schöpfen. Und ich habe jetzt ganz aktuell eine 9. Jahrgangsstufe, die 9b am Gabriele-Gymnasium. Die können jetzt nicht zuhören, weil sie natürlich Unterricht haben. Trotzdem viele Grüße nach Hause. Es ist irgendwie schon eine besondere 9. Klasse, weil wir haben als Gaudi am rußigen Freitag im Fasching einfach eine Volkstanzstunde gemacht. Und jetzt ist das vielleicht nicht das ganz typische Alter in der 9. Jahrgangsstufe für Volkstanz, aber das hat so eingeschlagen, dass die nachher gesagt haben, können wir das wieder machen. Aha. Haben wir auch wieder gemacht. Aha. Im Mai als Maitanz. Mhm.
Weil wir am Gabriele-Gymnasium in Eichstätt sind, eine schöne Aktivität in Eichstätt ist ja auch das Festival, oder wie nennt man es, mittendrin.
Volksmusiktag mittendrin haben wir das genannt, genau, 2011 entstanden aus den Oberbayerischen Kulturtagen und findet im zweijährlichen Turnus statt, immer in den ungeraden Jahren, könnte man sagen. In den geraden Jahren gibt es immer das große Drumherum in Regen im Bayerischen Wald und ein bisschen kleiner sind wir mittendrin in Eichstätt. Mhm.
Mach mal ein Musikbeispiel. Die Eichstätter Geigenmusik und dann die Familienmusik Harrer, wie es dort im Hause Harrer, wenn die Kinder mitmachen.
Ready, ready, ready.
Meckerlau. Möckenlohe haben wir gelernt in der Mundart.
Ganz genau.
Dominik, wie ist jetzt die Besetzung? Wie seid ihr da aufgestellt in dieser Musik, wie wir es gerade gehört haben?
Das war jetzt die Gesangsbesetzung. Die drei Mädels machen einen Dreigesang. Froni singt ersten Sopran, Antonia zweite Stimme und die Mama Ingrid macht in fast Tenorlage die dritte Stimme. Der Corbinian hat Tuba gespielt und ich steirische. Mhm.
Und mit welchem Instrument ist der Corbinian an der Musikhochschule unterwegs, wenn wir das kurz noch einschieben?
Der hat eigentlich Waldhorn als Blasinstrument ursprünglich gelernt, ist dann in der Oberstufe auf Trompete umgeschwenkt und an der Berufsfachschule für Musik hat er Trompete gemacht und jetzt hat er sich doch wieder für Waldhorn entschieden. Und die Tuba ist halt so das Freizeitprojekt.
Apropos Freizeitprojekt. Eines deiner Freizeitprojekte ist zum Beispiel ehrenamtlicher Kirchenmusiker.
Daheim in Möckenlohe, genau. Mhm.
Und dann ehrenamtlicher Kreisheimatpfleger im Landkreis Eichstätt. Ich finde ja manchmal, Kreisheimatpfleger, das kommt sehr, sehr würdig daher. Was verbirgt sich denn alles dahinter? Was an Aufgaben oder wo man mitwerken soll oder will oder kann?
Ja, das ist ein weites Feld, das eher, sage ich mal, immer auf die jeweilige Persönlichkeit dann zugeschnitten werden kann. Bei mir ist natürlich einmal die Musik, die Volksmusik, auch Sprache, haben wir vorhin schon als Thema gehabt, Tracht und solche Dinge, Brauchtum. Und dann gibt es im Landkreis Eichstätt ein Bauernhofmuseum, das Jura-Bauernhofmuseum in Hofstetten, wo eine Jura-Hofstelle, also in unserem lokalen Baustil, vollkommen erhalten ist, vollständig erhalten ist. Wohnhaus und Nebengebäude, und das ist in den 80er Jahren als Museum entstanden, konnte vom Landkreis erworben werden, ist saniert worden und wird über einen Verein betrieben, aber gehört dem Landkreis. Und somit ist das auch ein zentrales Tätigkeitsfeld von mir. Da geht es entweder um Veranstaltungen, wo es dann auch wieder mit Musik zu tun hat, oder es geht um konzeptionelle Dinge, was wird ausgestellt, oder ganz konkret heuer im Juli haben wir ein Oldtimer-Treffen mit alten Bulldogs.
Ich habe vor einiger Zeit einmal als Sprecher mitwirken dürfen in einer Sendung über das Jura-Haus. Und jetzt kommt mir das wieder unter im Zusammenhang mit dir. Erzähl doch mal, was ist denn ein Jura-Haus? Warum heißt es so und was charakterisiert es?
Ja, die ganze Region um Eichstätt ist ein Jura-Gebiet, also der Stein ist sehr prägend für die Landschaft. Es gibt die Vorkommen mit den Steinbrüchen um Eichstätt und auch um Sollenhofen, das ist allerdings schon Mittelfranken, in denen ganz viele Versteinerungen gefunden wurden. Zum Beispiel auch dieser berühmte Flugsaurier, der Archaeopteryx. Mhm. Das ist bei uns in der Heimat alles gefunden worden. Und diese dünnen Schichten, Steinschichten, die dünnen Platten, die hat man jahrhundertelang zum Dachdecken verwendet. Das Legschieferdach, so heißt es. Das ist also ein flach geneigtes Dach, auf dem die Dachplatten nur gelegt werden, ohne weitere Befestigung und sich durchs eigene Gewicht sozusagen tragen. Das sind dann Schichten, meistens sagt man, mindestens 7 Steinplatten müssen sich da überlappen, damit das dauerhaft und dicht ist. Und das ist das charakteristische Kennzeichen von den Jurahäusern, die eben aus den Bruchsteinen gemauert werden, zum Teil mit, zum Teil ohne Fachwerk und eben unter einem Legschieferdach.
Sie haben, habe ich gelesen, aber das kannst du mir jetzt gleich korrigieren, es gibt auch deswegen kaum ein Vordach oder so ein Überdach, wie sagt man da dazu?
Ja und nein, muss man sagen. Fachwerkhäuser, die haben immer ein Vordach. Mein Haus in Möckenlohe hat auch ein Kniestock-Fachwerk und das hat ein bisschen Vordach. Es gibt aber auch die reinen Stein, in Stein gemauerten Häuser, die haben dann meistens kein Vordach mehr.
Das hast du jetzt so selbstverständlich einfließen lassen, mein Haus in Möckenlohe. Du wohnst in einem Jura-Haus. Das ist dein Haus, ein 300 Jahre altes Haus von 1701, glaube ich, ist das entstanden. Genau, ja. Und das habt ihr erworben? Die Ingrid und du?
Wir haben gerade schon gesprochen über das Bauernhofmuseum. Da war ich als Grundschüler vielleicht in der dritten, vierten Klasse zum ersten Mal. Und das hat mir so nachhaltig beeindruckt damals schon, dass ich mir gedacht habe, sowas möchte ich auch mal machen. Und ich habe mir dann später, als ich im Gymnasium war, als Schüler schon immer gedacht, dieses Haus in Möckenlohe, das jetzt mir gehört, das würde ich gerne sanieren. Aber als Schüler war das natürlich weit weg und eher unmöglich. Und dann trotzdem hat es sich ein paar Jahre später ergeben, durch einen guten Umstand, dass ich es kaufen konnte. Und ja, mittlerweile ist es fast fertig.
Wann habt ihr es erworben? 2003?
Ja, oder hat so schon eine längere Sanierungsgeschichte.
Ja, genau. Ja. Muss man einen langen Atem haben und ja, viel Herzblut und Leidenschaft.
Absolut und gern selber handwerklich tätig werden. Mhm. Gekonnt habe ich nicht viel am Anfang, aber viel gelernt.
Das nennt sich Dieper Schuster Anwesen, was dein Jurahaus ist. Und es gibt, du hast es vorhin auch schon erklärt, es gibt einen Stadelkehr zu solchen Anwesen auch dazu.
Ja klar, das war ein ganz kleines landwirtschaftliches Anwesen. Beim Schuster hat man gesagt und der Dieper Schuster war dann so ein Zusatz, weil es verschiedene Schuster im Dorf gegeben hat. Jedes Anwesen hat meistens einen Hausnamen auf dem Land. Mhm. Und der Stadel ist dabei und in der Küche gibt es so den großen, alten, offenen, sogenannten deutschen Kamin. Und weil man eben früher mit offenem Feuer, offenem Rauch gekocht hat und geheizt hat, war die Küche rußig schwarz und über diesen großen, offenen Kamin ist der Rauch abgezogen. Und da kommt der Name von der Rußküche her.
Von der Rußkuchelmusi, die Formation mit deiner Frau. Im Stadel, das nutzt ihr als Musikzimmer.
Das muss ich ein bisschen einschränken. Das ist das, was noch nicht ganz fertig ist, der alte Stadel. Aber wenn es einmal fertig ist, dann ja.
Ich hätte jetzt schon gedacht, der hat vielleicht eine Größe, dass man Blasmusik unterbringen kann zum Proben. Aber so groß ist es nicht.
Ja, kleine Blasmusik geht. Das war ein kleines Asahla, sagen wir, mit 3 Kühe. Und der Stadel hat vielleicht knappe 40 Quadratmeter Grundfläche.
Die Blaskapelle Möckenlohe ist eine große Kapelle. Also dir kann da nicht proben. Wo probt ihr?
Wir haben Gott sei Dank von der Gemeinde einen Probenraum im Dachgeschoss vom alten Schulhaus in Möckenlohe zur Verfügung gestellt.
Jetzt habe ich aber gelesen, in der Vorbereitung oder im Zusammenhang mit dem Projekt Symphonischer Horgast, wo der Simon Rattle bei euch auch zu Gast war, da habt ihr in Eichstätt gespielt. Aber das klären wir in der nächsten Stunde, würde ich sagen.
Sehr gern.
Ich freue mich, dass er da ist, der Kreisheimatpfleger von Eichstätt, der Musiklehrer am musischen Gabrieli-Gymnasium in Eichstätt und der Dirigent von der Blaskapelle Möckenlohe, der Dominik Harrer. Nach den Nachrichten geht's weiter.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. In dieser Stunde geht es um den symphonischen Horgast. Was ist das? Ein Projekt vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, BRSO, und seinem Chefdirigenten Simon Rattle. Sir Simon Rattle ist ja neu in Bayern und Amtsantritt war 2023 und er möchte Land und Leute kennenlernen. Und durch das, was er am liebsten macht, Musik. Und Musik und Bayern, ja, das geht ziemlich gut, unter anderem mit Blasmusik. Und so ist das Projekt Symphonischer Horgast entstanden, in dem die klassischen Musiker sozusagen musikalische Traditionen in Bayern und die Menschen zusammenbringen, Blasmusik und Symphonieorchester. Das Ganze ist als Wettbewerb ausgerichtet worden. Mehr als 100 Blasmusikensembles mit über 5000 Musikerinnen und Musikern aus ganz Bayern haben sich für dieses Projekt beworben. Zu den Auserwählten gehören die Ulrichsbläser Büchelberg. Die kommen aus dem südlichen Bayerischen Wald. Dann die Brassband Unterallgäu, das Jugendblasorchester Marktoberdorf, aus meiner Kreisstadt sozusagen, und aus dem Landkreis Eichstätt die Blaskapelle Möckenlohe. Und der Dirigent der Blaskapelle Möckenlohe ist heute bei uns zu Gast. Er hat uns in der letzten Stunde schon viel über seine vielfältigen Tätigkeiten erzählt. Nochmal grüß Gott und herzlich willkommen, Dominik Harrer.
Ja, servus und danke nochmal für die Einladung. Freut mich sehr.
Die Blaskapelle Möckenlohe, man könnte über die anderen drei Ensembles natürlich auch viel erzählen, die jeweils ihre Charakteristik haben. Ihr seid wie viele Leute?
Naja, wenn alle da wären, wie das oft so ist, dann sind wir gut über 50, aber manchmal schaffen wir es nicht mal im Konzert, dass alle da sind. Aber so ist es halt im Laienmusikbereich.
Aber hier in der Sendung sind alle da, die Blaskapelle Möckenlohe zum Auftakt.
Thank you.
die Blaskapelle Möckenlohe, die am 7. Juli in München im Showpalast zu erleben sein wird, zusammen mit dem BRSO und den anderen drei Kapellen, den Ulrichsbläsern Büchelberg, der Brassband Unterallgäu und dem Jugendblasorchester Markt Doberdorf. Und das Ganze unter der Leitung von Simon Rattle. Dominik, die Blaskapelle Möckenlohe, wie viel haben wir? Jetzt habe ich schon 50, wenn alle da sind, hast du vorhin gerade gesagt.
So ungefähr, ja. Bei dem großen Projekt sind wir 48 auf der Bühne.
Mhm. Erzähl ein bisschen was über eure Geschichte. Ihr seid eine vergleichsweise junge Kapelle.
Ja, gegründet 1989 von Hans Alberter, der mit uns als Kindern damals angefangen hat und ich glaube, manchmal buchstäblich von Haus zu Haus gelaufen ist und gefragt hat, ihr habt doch Kinder im Grundschulalter oder in der 5. Klasse, wollen die nicht ein Instrument lernen? Und so ist das zustande gekommen. 1992 ist dann der Musikverein Möckenlohe Adelschlag e.V. gegründet worden als offizielle Trägerschaft und so ist das Stück für Stück gewachsen. Dann 1999 haben der Johannes Alberter, der Sohn vom Gründer, und ich sind bis heute sehr gut befreundet. Wir haben das musikalisch und auch organisatorisch dann übernommen, dass es sozusagen in die nächste Generation übergegangen ist.
Jetzt muss ich kurz rechnen, du bist Jahrgang 1980, 1999, das war mit 19.
Ja, das stimmt. Der Johannes war 22, ich 19 und so haben wir das übernommen.
Wie geht es dann da mit der, wie soll ich sagen, mit der Autorität, dass man diese jungen Burschen als Taktschwinger da vorne akzeptiert?
Sagen wir so, wir waren ja eigentlich alle irgendwie gleich alt.
Achso, weil ihr so eine junge Kapelle seid
damit
überhaupt.
Damit war das eigentlich nicht so problematisch. Vielleicht wäre es anders gewesen, wenn da ein größerer Stamm an älteren Musikanten da gewesen sei. Aber das muss ja auch nicht sein.
Ja.
Auf jeden Fall, bei uns hat es funktioniert und funktioniert bis heute. Und das ist ja auch das Schöne an der Musik, dass da ganz oft die Generationen oder das Alter gar nicht so die Rolle spielt. Jetzt, wenn ich darüber nachdenke, jetzt sind ganz viele junge Musikanten mittlerweile dabei. Ja, die sind jetzt ungefähr zum Teil so alt oder sogar jünger als diese Spanne von 25 Jahren. Und trotzdem funktioniert das aus meiner Sicht wunderbar auf Augenhöhe.
Mhm. Mir kommt vor, die Kapelle Möckenlohe hat im Ort eine große Attraktivität.
Ja, ich muss wirklich sagen, und das ist auch schön, wenn ich das jetzt einmal so in aller Öffentlichkeit sagen kann, ich fühle mich da gut aufgehoben und getragen. Es gibt ja dieses Sprichwort, wo der Pfennig geschlagen wird, da gütt er nichts. Oder der Prophet im eigenen Land und so weiter. Und das Gefühl habe ich bei uns Gott sei Dank gar nicht. Im Gegenteil, es ist immer wieder so, dass wir angeredet werden. Erst vor ein paar Wochen war zum Beispiel Flurprozession an Christi Himmelfahrt. Wir spielen da zwischen den Altären Prozessionsmärsche. Da wird zum Teil dann nicht gebetet, sondern wir spielen da so getragene Märsche. Und dann haben wir machen das seit über 25 Jahren schon. Und dann hat mir da wieder eine ältere Frau angesprochen und hat gesagt, was war denn die Prozession ohne die Musik? Und das freut mich nicht, weil ich so aus bin auf so ein Lob, sondern mich freut es, weil diese Sprichwörter, wo ich gerade gesagt habe, nicht gelten bei uns, sondern weil auch dieses Projekt und die Teilnahme von ganz vielen Leuten sehr positiv gesehen wird und die freuen sich drüber und sind stolz drauf, dass die Meckerlauer da dabei sind. Und das freut mich und uns sehr.
Wenn man einen Blick auf euer Repertoire wirft. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen einen Einblick gekriegt, dass es eine Untergruppe gibt sozusagen, die Kapelle Rabenstein. Und es gibt auch noch die Meckerlauer Blechmusik und die Möckenlohe Turmbläser, die kommen alle aus euren Kreisen, kann man sagen.
Ja, wir sind wie so ein großer Pool, aus dem dann immer wieder kleinere Formationen je nach Bedarf sich rauskristallisieren. Ich muss mal eine Sache dazu sagen, unser Repertoire ist mittlerweile wahrscheinlich zu 95% lauter Dinge, die ich selber geschrieben habe, in irgendeiner Form entweder komponiert oder ich habe alte Dinge wie der Schottisch, den wir gerade gehört haben, aus alten Handschriften gefunden und neu arrangiert für heutige Verhältnisse, für heutige Besetzung. Und die Sachen habe ich aber alle so angelegt, dass man die also so mit 9 oder 10 Musikanten recht gut spielen kann. Mit einer kleinen reduzierten Besetzung genauso wie mit 40 oder vielleicht 50 Musikanten. Mhm. Und deswegen können wir unser Repertoire oft mal für eine kleine Besetzung verwenden. Wenn irgendwo mal nur 10 Mann gefragt sind, dann können wir ganz vieles daraus auch spielen. Sind aber dann nicht die Blaskapelle Möckenlohe, sondern treten dann vielleicht aus Möckenloher Blechmusik auf. Mhm. Und dazu gibt es noch die Turmbläser, die eher im liturgischen Kontext, im Gottesdienst oder immer wieder auch bei Beerdigungen oder natürlich in Eichstätt und in Ingolstadt im Sommer über an bestimmten Samstagen beim Turmblasen auf dem Rathaus bzw. Pfeifturm zu hören sind.
Hast du jetzt schon Kontakt gehabt mit den anderen drei teilnehmenden Kapellen, die bei dem Konzert am 7. Juli mit dem BRSO da im Showpalast unterwegs sind?
Ja, wir haben natürlich immer wieder Kontakt gehabt, allerdings mit einer Ausnahme nur immer über entsprechende Online-Meetings, die wir mittlerweile alle relativ gut kennen aus der berühmten Zeit ab 2020. Bietet natürlich gewisse Vorteile. Wir sind räumlich doch sehr weit auseinander und können uns so einfacher verständigen. Und umso mehr freuen wir uns, wenn wir uns endlich da mal von Angesicht kann man gar nicht sagen, aber in natura
kennenlernen. Ja. Ich frage deswegen auch, weil eben ich gelesen habe, ich kann es ja jetzt nicht beurteilen, dass diese vier Kapellen, die eine Jury ausgewählt hat, über die Zusammensetzung der Jury, also über das Prozedere reden wir jetzt gleich nach der nächsten Musik. Kannst du was sagen, weil ich das gelesen habe, dass diese vier Kapellen tatsächlich alle unterschiedlichen Charakter haben in ihrem Repertoire und so weiter. Ich meine, bei Brassband Unterallgäu, da kommt man schon vom Namen drauf. Bei der Ulrichsbläser Büchelberg, ich weiß es jetzt nicht, ich habe jetzt mir kein Hörbeispiel nur zu Ohren gebracht. Das Jugendblasorchester Mark Dobertow kenne ich ein bisschen aus der Heimat. Wie tätest du das einordnen oder kannst du einordnen?
Für die anderen kann ich gar nicht so gut sprechen. Mhm. Ich kann jetzt für uns sagen, da war sicher das Repertoire, was ich gerade schon angesprochen habe, ausschlaggebend, weil das in vielen Bereichen doch ein bisschen abseits der ausgetretenen Pfade ist. Und ich sag's mal so, wir haben vor einer Woche einen sehr schönen Auftritt gehabt bei befreundeten Musikanten in Böhmfeld. Die Böhmfelder Bergbläser ist von uns vielleicht eine Viertelstunde weg, der Ort. Im Landkreis Eichstätt haben 50. Geburtstag gehabt, sind ein wenig älter als mir. Und wir waren eingeladen, am Sonntagnachmittag zu spielen. Und das war wirklich sehr schön und auch erfolgreich für uns. Und am Schluss hat dann, wenn wir fertig waren, ein anderer Musikant zu mir gesagt, also wahrscheinlich hat mehr als die Hälfte von euren Stücke, die hat niemand kennt und trotzdem habt ihr es zusammengebracht, dass die alle so begeistert waren, da gehört was dazu. Und das charakterisiert es ganz gut. Wir haben ganz viele eigenständige Dinge, die für uns vertraut sind und für den Zuhörer vielleicht neu.
Die Musik ist das große Thema heute in Habe die Ehre auf BR Heimat, unserem Vormittagsratsch. Im Speziellen die Blasmusik. Und wir haben einen Blasmusikdirigenten hier zu Gast, den Dominik Harrer aus Möckenlohe. Und das war gerade die Möckenloher Klarinettenmusik, wo du ja auch mitmischst. Sowas.
Da an der Steirischen, genau.
So, jetzt zu dem Projekt Symphonischer Chorgast. Das ist ein sehr spannendes Projekt des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks in Kooperation mit dem Bayerischen Blasmusikverband, so heißt es korrekt, weil dahinter steckt die Idee, dass dieser Weltklasse-Dirigent, der ja lange bei den Berliner Philharmonikern war und City of Birmingham und ich habe es jetzt ganz nicht parat, wo er sonst noch überall an renommierten Positionen war, London Symphony, glaube ich. Jedenfalls, Simon Rattle kommt aus Berlin von der Spree nach München an die Isar und war sonst jetzt noch nicht großartig in Bayern unterwegs. Und das ist zumindest ein Aufhänger für dieses Projekt, dass Simon Rattle gesagt hat, ich möchte ein bisschen dieses Land mit in seiner Musik kennenlernen. Es hätte auch andere Möglichkeiten gegeben, ob man das jetzt mit kleiner Stubenmusik oder mit einem Gesang macht oder so. Aber die großen Formationen sind natürlich als Part für ein großes Symphonieorchester besser geeignet. Und in Bayern haben wir eine wunderbare Blasmusikkultur. Darum hat sich dieses Projekt angeboten. Ein Wettbewerb, wo es heißt, bei diesem Konzert am 7. Juli musizieren bayerische Blaskapellen zusammen mit diesem Weltklasseorchester BRSO, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Jetzt erzähl ein bisschen, wie dieser Wettbewerb euch erreicht hat. Das ist ja schon eine ganze Zeit lang her, dass dieses Projekt läuft. Einsendeschluss, die Bewerbung zum, weiß ich nicht, Vorspiel war im Mai 23. Erzähl, wie es bei euch dazu gekommen ist, bei der Blaskapelle Möckenlohe.
Wir sind von verschiedenen Stellen da schon darauf aufmerksam gemacht worden, dass da so ein Projekt gibt. Das im Einzelnen kann ich es gar nicht mehr so genau sagen. Zum Teil sogar aus Musikantenkreisen, dass jemand gesagt hat, du, da ist doch was und war das was für uns. Wir haben uns dann besprochen mal in einer Vorstandssitzung. Im April war das wahrscheinlich, voriges Jahr. Und dann haben wir überlegt und haben wir erstmal gesagt, vielleicht ist das gar nichts für uns und haben das wieder ad acta gelegt. Und dann haben wir im Mai, so eine gute Woche vor dem Einsendeschluss, die nächste Sitzung gehabt und dann haben wir nochmal überlegt, dann haben wir gesagt, also probieren wir es halt einfach, machen wir mit, verlieren können wir nichts und ich muss dazu sagen, wir haben einen recht guten Imagefilm sozusagen über unsere Blasmusik, über unseren Musikverein schon gehabt. Wir haben einen professionellen Filmemacher, der Kilian aus dem Bariton, der das vor einigen Jahren mal gemacht hat, jetzt haben wir eigentlich schon so ein Ausgangsmaterial gehabt, dass wir ein bisschen anpassen haben müssen und haben nicht von vorne anfangen müssen. Das war eben ein Teil der Bewerbung. Man muss sich mit einem Video vorstellen. Und ein weiterer Teil der Bewerbung war aktuelle Aufnahmen aus zum Beispiel einem Jahreskonzert oder so mit
einschicken. Also Audio. Das eine als Video und das andere als Audio.
Die Aufnahmen waren in unserem Fall auch als Video. Aha. Im Mitschnitt mit zwei Stücken aus dem Jahreskonzert. Und das haben wir zusammengepackt und dahin geschickt und nicht weiter was groß erwartet. Und dann hat es aber geklappt.
Also das ist ja dann doch was, wenn ich nochmal drauf schaue, es waren mehr als 100 Blasmusikensembles aus ganz Bayern insgesamt, über 5000 Musikerinnen und Musiker, die haben sich beim Symphonischen Horngast beworben und diese vier Kapellen, wie ich schon vorhin erwähnt habe, unter anderem ihr, sind genommen worden.
Vermute, wie ich vorhin schon gesagt habe, wahrscheinlich wegen dem bisschen eigenständigen Repertoire. Das stellen wir in unserem Vorstellungsfilm auch ein bisschen so vor, dass es um alte böhmische, um regionale Blasmusik geht, die wir in die heutige Zeit mit modernen Instrumenten übertragen.
Ich habe nachgeschaut, die Jury hat sich zusammengesetzt, ganz interessante Zusammensetzung, aus einem Komponisten, Lorenz Dangl, eigentlich im Großen und Ganzen ein Filmmusikkomponist, genau. Der aber für dieses Konzert am 7. Juli ein eigenes Werk komponiert hat, darüber reden wir nachher noch gleich. Dann war in der Jury der Frank Elbert, der ist Landesdirigent des Bayerischen Blasmusikverbandes, dann eine Klarinettistin aus dem BRSO, die Bettina Feiß, dann der Komponist Franz Gerstbrein.
In Blasmusikkreisen sehr bekannt.
Aha. Dann aus dem BRSO der Trompeter Thomas Kichle. Dann natürlich der Chefdirigent Sir Simon Rattle. Dann auch von uns, von BR Heimat, ist mitgemischt worden ein bisschen. Richard war mit dabei. Und auch die Traudi Sifferlinger. Auch eine Erzmusikantin und von den Wirtshausmusikanten natürlich bekannt. Wann ist die Entscheidung bekannt gegeben worden?
Ja, das war im Juni, ganz genau weiß ich es nicht mehr. Ich weiß aber nur, dass es dann ziemlich pressiert hat, denn zum Beispiel der Thomas Kichle, also Musiker aus dem Orchester, die wollten dann ausgewählten vier Orchester möglichst schnell kennenlernen. Der Thomas Kichle, den du gerade erwähnt hast, der war bei uns da und der Werner Mittelbauer, Klarinettist. Das heißt, wir haben dann innerhalb von 4 Wochen gleich einen Termin finden müssen, wo es für uns passt und auch für die Musiker vom BSO. Und es war noch gleich noch ein Kamerateam dabei. Deswegen hat es dann ein bisschen pressiert. Im Juli haben wir aber dann einen Termin gefunden, wo wir unser Orchester und unsere Musik mal den Musikern und auch dem Kamerateam vorstellen konnten.
Wir Heimat habe die Ehre, der Vormittagsratsch um 11.36 Uhr. Es geht um das Projekt des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks mit seinem Chefdirigenten Simon Rattle, Symphonischer Horngast. Und das Konzert, das am 7. Juli in München im Showpalast stattfindet, mit 4 bayerischen Blaskapellen. Ein Mordsaufgebot, Dominik, was da dann zu erleben sein wird. Aber so weit sind wir noch nicht. Jetzt erzähl nur die Entwicklung des Projekts. Also ihr seid ausgewählt worden im Juni, Mitte Juni 23 ist die Entscheidung der Jury bekannt gegeben worden und dann kehrt zur Durchführung des Projekts, dass die Blaskapellen Profi-Unterstützung kriegen aus den Reihen des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. In eurem Fall ist der Trompeter Thomas Kichle vorbeigekommen.
Genau, und der Werner Mittelbauer, Klarinettist, zwei Musiker waren da, das war sehr nett, muss ich sagen. Die haben sie einfach mit reingesetzt und mitgespielt und das wäre wahrscheinlich einem Außenstehenden gar nicht aufgefallen, dass die gar nicht dazugehören und haben sie ja sehr gut mit uns allen verstanden. Und danach war dann die nächste Station im Oktober.
Moment nur schnell, wie darf man sich die konkrete Arbeit vorstellen? Haben die dann sind die aufgestanden und haben Kritik geübt und haben gesagt, lieber Herr Dominik Harrer, du hast deine Kapelle ganz gut im Griff, aber Folgendes wäre ganz gut, jetzt bist du ja selber ein studierter Musiker, oder wie darf man sich das vorstellen?
Nein, das war nur.
Oder willst du nicht aus dem Nähkästchen plaudern? Kann auch sein.
nein, gern. Das war aber nur eine Kennenlernphase. Wir haben jetzt im Juni aktuell in einer Woche nochmal eine richtige Probenphase. Da kommen noch mehr Musiker zu uns und werden dann mit Registern auch proben und im Plenum mit uns proben. Da geht es dann wahrscheinlich eher ans Eingemachte. Aber vergangenes Jahr im Sommer 23, da ging es ums Kennenlernen und uns einfach treffen. Mit und Beteiligten.
Dieses Prozedere, das war natürlich bei den Ulrichsbläsern Büchelberg, bei der Brassband Unterallgäu und beim Jugendblasorchester Markt Oberdorf genauso.
Genau, am Anfang sind alle Ensembles mal besucht worden von Musikern aus dem BSO und die nächste Station war dann der Besuch von Sir Simon selber.
Das war dann Anfang Oktober. Das war das, also ich kenne ihn persönlich natürlich nicht. Ist das ein erhebender Moment, wenn da so ein Weltstar kommt und wie der sich gibt oder also der kann ja was.
Absolut, ja. Also das war so ambivalent. Auf der einen Seite, wie du sagst, das ist ein Weltstar und der kommt jetzt zu uns und besucht uns als Dorfblaskapelle. Da hat man einen gewissen Respekt, weil man nicht so genau weiß, was einen erwartet. Und andererseits war aber eigentlich auch klar, das kann nicht komisch werden, weil wenn das jetzt niemand Unkompliziertes wäre, dann würde er ja so ein Projekt gar nicht machen. Und genauso war es dann. Wir haben ihn draußen auf der Straße schon empfangen. Ich muss dazu sagen, wir waren nicht in Möckenlohe. Also leider hat Sir Simon Möckenlohe nicht besucht, sondern Eichstätt. Unser Proberaum wäre einfach zu klein gewesen. Für das Projekt waren wir dann doch an meiner Schule in der großen Aula. Das ist das Kirchenschiff von der ehemaligen Peterskirche, das wir als Aula nutzen können und haben da einen großen repräsentativen Raum gehabt einerseits und andererseits einen Raum, in dem wir Platz gehabt haben als Musiker. Und wir haben ihn draußen auf der Straße schon begrüßt, als er hergefahren ist mit einem Musikstück und er hat sich wahnsinnig gefreut und hat mir das erste Mal umarmt und dann war das schon klar, dass das sehr unkompliziert wird und sehr auf Augenhöhe und nahbar. Und genauso war es auch dann, als wir gespielt haben für ihn, er hat sich etliches angehört und dann ist er, ich habe ihm ein bisschen erklärt, was das für Stücke sein, weil es waren überlieferte Dinge oder Sachen, die ich selber geschrieben habe und dann ist er mittendrin mal aufgestanden und gesagt, jetzt darf er gerne selber ein Stück dirigieren. Das war auch vereinbart, dass jedes Ensemble, hat er alle vier natürlich besucht, jedes Ensemble von ihm mit einem bestimmten Stück dirigiert wird. Und bei uns war das dann jetzt keine Blasmusik, sondern eigentlich ein symphonisches, konzertantes Stück, das ich geschrieben habe. Das heißt Die Glocken von St. Peter. Das ist ein Stück für drei Kirchenglocken und Blasorchester. Und das hat er dann mit uns gemacht und das war sowieso für mich persönlich eine tolle Erfahrung, dass so ein Dirigent ein Stück von mir dirigiert. Und es war insgesamt toll zum Sehen, wie jemand, der das natürlich dann ein bisschen anders macht, als wenn ich vorne stehe und wir sind alle aufeinander eingespielt und jeder weiß, an welcher Stelle ich was will. Wie jemand mit wenigen Bewegungen, die trotzdem sehr präzise und sehr klar waren, eigentlich aus meiner Sicht vom ersten Moment an das top geführt hat.
Liest er das Stück vom Blatt oder hat er das zugeschickt?
Nein, der hat die Noten schon gehabt vorher und hat sich da also offensichtlich sehr gut darauf vorbereitet. Und was auch toll war für uns zu sehen, gerade im Blasorchester gibt es nicht so eine festgelegte, standardisierte Sitzordnung, wie es vielleicht im Symphonieorchester wäre. Und wir sitzen bestimmt ganz anders als die anderen Ensembles und das war überhaupt kein Problem. Der hat uns da ein bisschen zugeschaut vorher und es war völlig klar, welcher Einsatz in welche Richtung gehen muss. Also toll zu sehen, wie souverän der sich auch auf uns als Laienensemble eingestellt hat, in allen Facetten.
Wie lange hat der ganze Besuch dann gedauert? Wie lange ist der bei euch geblieben?
Ah, das waren bestimmt so 1,5 Stunden. Sowohl musizieren von uns als auch dann leiten und auch ein bisschen proben von ihm.
Was hast du jetzt schon? Du hast ja gesagt, die heiße Probenphase kommt ja jetzt erst noch. Was hast du aus dieser kleinen Begegnung eventuell schon mitgenommen?
Ja, zu sehen, dass das einfach toll ist, dass es in diesem Geschäft, in dieser Branche Menschen wie du und ich gibt und das nicht automatisch sein muss, dass die völlig abgehoben sind und dass man trotzdem die Autorität und die Kompetenz, das Wissen, das Können ganz subtil vermittelt bekommt und spürt und sieht, das war einfach toll zu sehen.
Und du hast ja gerade schon erwähnt, er hat eine Komposition von dir dirigiert. Das ist natürlich auch was sehr Adelndes.
Absolut, ja.
Wir hören jetzt ja keine Komposition von dir, aber du hast sie doch bearbeitet in einer ganz interessanten Weise. Erzähl was zu diesem Stück Grüß Gott, mein Bayernland.
Ja, vielfach wird der berühmte Marsch dem Land Tirol, die Treue, nicht nur gespielt, sondern auch diskutiert. Warum macht man sowas in Bayern, obwohl wir in Bayern sind und nicht in Tirol? Und ganze Bierzelte stehen auf und halten
Wobei
sich...
Wobei es zweifellos ein wunderbarer Marsch
ist. Ja, selbstverständlich. Ja. Und halten sich die Hand ans Herz. Ja. Und mit dieser Diskussion im Hintergrund habe ich von einem Musikantenspitzel so verschiedene Notenhefte aus dem bayerischen Militär mal bekommen, Handschriften von 1914, und habe das so durchblättert und dann fällt mir ein Marsch ins Auge, da steht drüber, grüß dich, mein Bayernland. Und ich habe mir gedacht, bei so einem Marsch, da muss man was draus machen. Er hat sogar noch eine singbare Melodie. Und dann habe ich mir einen Text überlegt mit allen wichtigen Schlüsselwörtern, Heimat und Heimattreue und so weiter. Und seitdem haben wir jetzt also ein eigentlich altes, überliefertes Stück, das aber halt völlig in der Versenkung verschwunden war wahrscheinlich, für Bayern mit einem patriotischen Text, so ein bisschen als Gegenpol zum Land Tirol, die Treue.
Dominik Harrer mit seiner Blaskapelle Möckenlohe. Grüß Gott, mein Bayernland. Grüß Gott, mein Bayernland. Ein Marsch in der Bearbeitung von Dominik Harrer. Dominik, erzähl, wie ist es weitergegangen mit der Blaskapelle Möckenlohe, so wie auch mit den anderen drei Ensembles übers Jahr seit dem Oktober 2023 in der Vorbereitung für dieses große Konzert am 7. Juli?
Ja, nicht nur Sir Simon hat uns alle besucht, sondern auch der Komponist Lorenz Dangl. Der ist ja beauftragt worden, ein eigenes Werk zu komponieren für diesen Anlass am 7.7., also für vier Blasorchester mit unterschiedlichen Besetzungen und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Und auch er hat uns erstmal einfach kennenlernen wollen müssen, damit er weiß, für wen er das schreibt und wie die stilistischen Eigenheiten der jeweiligen Ensembles sind. Und er hat auch versucht, diese Eigenheiten in seiner Komposition wieder entsprechend unterzubringen. Denn das Stück ist so angelegt, dass es bestimmte Teile gibt, die alle gemeinsam spielen. Und jedes Ensemble hat aber auch einen sozusagen solistischen Abschnitt mal. Und ich würde sagen, es ist ihm ganz gut gelungen, das jeweils Charakteristische zu treffen. Und auch bei ihm ist so, wir haben ihn als wirklich sehr netten, freundlichen, kompetenten Musiker und Komponisten kennengelernt, der uns mittlerweile auch zweimal in den Proben besucht hat, um sein Stück, seine Komposition mit uns einzustudieren ein bisschen und uns zu erklären, was hinter manchen Dingen steckt. Es sind auch viele zeitgenössische Sondereffekte drin, Klappern mit den Holzblasinstrumenten, Klappern oder mit den Ventilen und solche Dinge. Das war ganz toll, wie er mit uns auch gearbeitet hat. Genauso auf Augenhöhe sich einstellen auf Laienmusiker und für uns interessant zu sehen, was ein Komponist sich dabei denkt oder gedacht hat an bestimmten Stellen.
Lorenz Dangl ist ein renommierter Komponist, also in der Szene auf jeden Fall, aber vor allem auch als Filmmusikkomponist. Und ja, wie führt man dann diese, was sind es dann, alles in allem über 300 Musikerinnen und Musiker, die da am 7. Juli?
Knapp 300, ja, sind es.
Wie funktioniert das? Hast du da schon eine Idee oder hat man da schon was verlauten lassen?
Ja, das wird für uns alle sehr spannend, denn das ist ja ein Stück, das kann man dann eigentlich nur in dem Moment proben, wo alle fast 300 Musiker beieinander sind. Sonst ist ja jeder auf sich selber gestellt. Es gibt so verschiedene Demoaufnahmen, wo man ein bisschen hört, wie das sein könnte. Aber der spannendste Moment wird wahrscheinlich dann am 5. Juli, Freitagnachmittag, ab 15 Uhr sein, wenn wirklich alle da sind.
Also im Showpalast, im Ort der Aufführung?
Genau, wir verbringen ein ganzes Wochenende dann dort gemeinsam mit Proben. Am Samstagabend wird der eigentliche Horgast, oder in unserem Dialekt sagt man Heugarten.
Ach, sein. Wie bei uns, der Heugarte, ja. Genau. Symphonischer Heugarte, genau.
Genau, wo alle Ensembles sich gegenseitig ein bisschen musikalisch vorstellen. Sonntag werden dann nochmal Proben sein, Vormittag Generalprobe und dann um 17 Uhr das Konzert.
Was gibt es denn noch? Es findet ja nicht nur diese Uraufführung von Lorenz Dangl mit dem schönen Titel Fon statt. Vieldeutig, kann man viel hineininterpretieren.
Das wird sicher an manchen Stellen sehr laut sein, deswegen Fon. Ja, wir spielen alle zusammen von Hector Berlioz die Symphonie Funèbre mit drei großen Sätzen. Es wird vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks noch ein kleines Stück von Percy Grainger am Anfang geben. Und zum Abschluss am Ende gibt es noch zwei Blasmusiknummern, Euphoria und Kaiserin Sissi. Wobei wir es als Möckenlohe ein bisschen schade finden, weil das jetzt gar keine so ganz traditionell typische bayerische Blasmusik
ist. Ich wollte es jetzt gerade anmerken, aber naja, es ist ja schöne Musik. Nun denn.
Wir sind natürlich trotzdem dabei.
Wie gesagt, jetzt an diesem Wochenende ist schon die erste Probenphase für euch.
Eigentlich muss man sagen, die letzte Probenphase zu Hause, da werden wir jetzt nochmal besucht von insgesamt 6 Musikern vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Wir werden in Registern aufgeteilt, die Stücke alle proben und gemeinsam nochmal und sind sehr gespannt und freuen uns drauf, da auch nochmal mit Profimusikern arbeiten zu dürfen.
Mhm. Aufgeregt schon.
Also es ist alles aufgeregt und Vorfreude, ein bisschen Anspannung, auch ein bisschen Entspannung, weil dann endlich der Moment da ist, auf den man schon zum Teil ein ganzes Jahr hingefiebert hat. Eine Musikerin hat erst letztens zu mir gesagt, am meisten freue ich mich auf den Samstagabend, wenn wir uns gegenseitig was vorspielen. Das gehört ja auch dazu, der sozusagen interne Aspekt, der Austausch, das Miteinander zwischen den verschiedenen Ensembles, die vielleicht so sonst nie zusammengekommen wären. Mhm.
Vermutlich nicht, wie die Unterallgäuer, die Brassband Unterallgäu oder die Ulrichsbläser Büchelberg aus dem Bayerischen Wald oder die Magd Oberdorfer, das Jugendblasorchester und ihr aus dem Landkreis Eichstätt. Also es sind ja bei kleineren Ensembles in Volksmusikkreisen, sage ich jetzt einmal, kennt man das vielleicht eher. Da fährt der Dreigesang oder Stubmusik oder eine kleine Tanzelmusik weit hin und her. Aber wenn eine Blaskapelle einen Auftritt hat, dann brauchst du einen Bus.
Das ist oft allein mit einem großen logistischen Aufwand verbunden. Deswegen freuen wir uns sehr, ich mich persönlich, die anderen Leiter endlich richtig kennenzulernen und überhaupt alle Musiker.
Jetzt muss ich unseren Hörerinnen und Hörern auch nochmal Lust machen. Im BR-Fernsehen kann man auch einen visuellen Eindruck davon kriegen, weil um 20.15 Uhr heißt es wieder mit Blasmusik durch Bayern. Wer erwartet Sie da? Natürlich der Rietschorsch. Und da geht es rund um diesen symphonischen Horgast, weil der stellt die vier Blasmusik-Ensembles vor. Das heißt, der Schorsch war bei euch schon mit der Kamera dabei.
Das stimmt. Im April haben wir Fernsehaufnahmen gehabt bei uns in und um Eichstätt und Möckenlohe. Mhm. Und natürlich bei allen anderen Ensembles.
Und dann, das ist jetzt ein Vorgriff, das ist dann weit nach dem Konzert. Es gibt auch eine Langzeitdokumentation, die auch im BR-Fernsehen läuft, am 21. Juli um 21.45 Uhr. Da sind natürlich auch alle Ensembles mit vertreten in diesem Film von Felix Henschel.
Genau, wir wurden bei allen wichtigen Stationen, zum Beispiel Besuch von Sir Simon, filmerisch begleitet. Und was man vielleicht nur dazu sagen kann, das Konzert am 7.7. wird nicht nur live gestreamt im Internet um 17 Uhr, sondern um 20.15 Uhr kann man das Konzert auch im Fernsehen anschauen, im Bayerischen.
Das habe ich jetzt übersehen, natürlich, das wollte ja eigentlich ich sagen. So, doch, was ich noch sagen will, es gibt noch Restkarten zu ganz vernünftigen Preisen, 25, 15 und 10 Euro bei München-Ticket und BR-Ticket. Und lieber Dominik Harrer, mir bleibt jetzt nur vergelt's Gott zu sagen für den Besuch.
Thanks Gott und vergelt's Gott auch.
Und ich wünsche euch, ja, man sieht es dir an und du hast es ja auch erzählt, wie es deinen Musikerinnen und Musikern geht. Das wird ein schönes Ereignis, ein musikalisches Ereignis mit einem Weltklasse-Orchester und mit super bayerischen Kapellen.
Ja, danke schön. Wir freuen uns wirklich sehr drauf.
Alles Gute.
Pfitti. Servus.